Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Aaron Brück. Aaron ist Geschäftsführer bei der Seals Group. Die Seals Group steht für die Vertrieb und Beratung und ist auf Energiewirtschaft spezialisiert. Aaron, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Fangen wir einfach bei dir ganz vorne an. Wie bist du denn in deinen jetzigen Beruf geschlüpft?
Ja, ist insofern spannend, weil niemand plant ja eine Karriere als Unternehmer. Das hat ja auch so ein bisschen was mit Prägung zu tun. In Deutschland, im Land der Dichter, Denker, Ingenieure, da will man Feuerwehrmann, Polizist oder Astronaut werden. Als Unternehmer ist man da nicht als Erster irgendwie gefragt. Vielleicht können wir heute auch einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es zukünftige Generationen anders haben, den Einstieg da zu finden und das Thema Gründen oder Unternehmertum ein bisschen nach vorne zu bringen. Also ich habe eine Ausbildung tatsächlich bei der Polizei absolviert. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Kontroll- und Streifenbeamter, Knicken, Lochen, Abheften. Das war die Wahrheit, versprochen worden mir Eignung, Leistung und Befähigung. Und ich habe dann im Rahmen der Ausbildung festgestellt, das ist nicht das, was mich erfüllt. Das ist nicht das, was ich die nächsten Jahre bis zur Pension machen möchte. Und bin dann in den Vertrieb gerutscht. Und aus dem Vertrieb raus in verschiedene Rollen, in Führungspositionen, Positionen, wo es um Unternehmensführung erst als Angestellter ging und dann daraus das Unternehmen gegründet und heute als Gesellschafter und Geschäftsführer der Seals Group tätig.
Dann sage ich mal, das war schon eine mutige Entscheidung, so einen sicheren Beamtenjob aufzugeben und dann in unseren Vertrieb oder Unternehmertum zu starten. Das möchte nicht jeder machen.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Mut zur Lücke. Letzten Endes ist die Sicherheit zu wissen, was habe ich in meinem Altersaufstieg oder in meinem Beamtenlaufbahn, das ist auf jeden Fall sicher. Sicher ist aber auch, dass ich mich niemals daraus entwickeln werden können, auch nicht durch meine eigene Leistung, sondern ich bin ja großer Freund davon, dass Leistung anerkannt werden muss und Leistung auch belohnt werden soll und dass es einfach auch zu wenig ist. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich gegründet habe. Es ist sicher zu wenig zu sagen, wie es anders laufen sollte, ich aber nichts dafür tue. Und deswegen das Heft des Handelns und die Lösung liegt meistens am Ende des eigenen Arms. Und deswegen auch mal ins Risiko zu gehen, das ist ja in Deutschland übrigens sehr überschaubar. Das lohnt sich meistens immer.
Wie bist du denn dann von der Anstellung zu deinem Unternehmen gekommen?
Nun, ich bin, wie gesagt, Vertriebsjob reingekommen, habe dort wirklich Vertrieb von der Pike aus lernen dürfen, was mir heute natürlich noch hilft, viele unternehmerische Tätigkeiten auch mit einer gewissen Leichtigkeit umzusetzen, weil im Vertrieb geht es ja immer darum, mit mir und mit anderen Menschen richtig umzugehen. Und das ist einer der Hauptfähigkeiten als Unternehmer meiner Meinung nach schon, wenn ich diese beiden Fähigkeiten gelernt habe, dann kann ich nämlich meine Produkte und Dienstleistungen gut verkaufen und kann Menschen für mich gewinnen, die auch in meinem Unternehmen an den eigenen Zielen arbeiten. Und ich bin als Angestellter im Rahmen von Corona unglücklich gewesen. Ich war dann im Konzern beschäftigt, im Energiekonzern und hatte das Gefühl, ich kriege hier so eine Art posttraumatische Belastungsstörung, ähnlich wie bei der Polizei, wie beim Beamtentum. Dass ich Dinge bewegen wollte, dass ich Dinge vorantreiben wollte, aber das Gefühl hatte, ich laufe hier im Endeffekt immer nur unter ganz engen, maschigen Leitplanken von links nach rechts. Und das hat mir dann nicht so zugesagt. Und dann war der Entschluss also da zu sagen, ich will nicht nur darüber reden, wie ich es anders machen könnte, wenn ich es machen würde, sondern ich will es jetzt auch wirklich anders machen. zu dem Zeitpunkt tiefster Corona-Lockdown, erste Kind war auf dem Weg, Festanstellungen gut dotiert, für die nächsten Jahre sicher gehabt. Da war zu Hause, ich sag mal, schon die Anforderung gegeben, dass das auch erfolgreich wird. Deswegen der zweite mutige Schritt, raus aus der Beamtenlaufbahn, dann raus aus dem Konzernjob, rein in die unternehmerische Tätigkeit. Aber es hat sich total gelohnt.
Interessant, meine Karriere war ja sehr ähnlich. Ich war auch zuerst beim Finanzamt, dann auch in einem großen Industrieunternehmen und habe halt die Erfahrung gemacht, immer wenn man einen Schritt rausmacht aus dieser Sicherheit, ist das private Umfeld doch sehr besorgt und sagt, ach, überleg mal, dir geht es doch gut, willst du das Risiko überhaupt eingehen? Das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich will nicht sagen, es verunsichert, aber man denkt vielleicht noch mal die eine oder andere Nacht länger drüber nach, diesen Schritt dann auch zu machen.
Ja, zum einen will man ja selber nicht scheitern, da braucht es ja keine anderen zu, die sagen, wäre schön, wenn du erfolgreich bist, aber es gibt natürlich auch viel zu wenige Vorbilder, die diese Musterunterbrechung in der Karriere auch vollziehen, also vom Beamten zum Selbstständigen, vom Verkäufer hin zu einem anderen Beruf. Also es gibt zu wenige Role Models, will ich mal sagen, und zu viel Bedenkenträger. Das ist ja etwas, was wir in der Tat sehr gut können. Also anstatt die Chancen zu sehen, erstmal das Risiko zu betrachten. Und wir dürfen das aber immer mal im Verhältnis betrachten. Das, was ich ja kann, womit ich mich selbstständig machen möchte, was meine Expertise ist, das kann nicht verloren gehen und das kann auch nicht in einer Insolvenz untergehen. Das kann nicht gepfändet werden oder versteckt werden oder in irgendeiner Art und Weise geklaut werden. Das ist ja mein geistiges Eigentum. Und dieses Eigentum, dieses geistige Eigentum wird ja dann gemehrt, wenn ich mutige Schritte nach außen gehe, einmal aus dem Kreis heraustrete. Und das, meiner Erfahrung nach, wird immer belohnt. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der sich bedingungslos auf den Weg begibt und am Ende leer ausgeht. Das gibt's nicht.
Als ich einen Schritt gegangen bin in die Selbstständigkeit, war ich auch fachlich selbst ausgebildet, habe aber dann für mich entschieden, ich brauche noch ein bisschen mehr Management, ein bisschen mehr Unternehmertum und habe einen MBA-Studiengang gemacht. Da habe ich auch echt viel gelernt, was mir bei meiner ersten Gründung geholfen hat. Und du hast recht, das ist immaterielles Wissen, das kann einem keiner mehr wegnehmen, dass man komplett scheitern sollte, das ist immer da. Wie hast du es denn gemacht, dir dein ganzes Unternehmerwissen aufzubauen?
Ich werbe dafür, das zu tun, was dir Spaß macht. Tu das, was dir Spaß macht, was dir leicht fällt, wo du eine Freude dran hast, dass du damit auch Geld verdienst. Es muss aber auch ein Geschäftsmodell sein, was auch andere Leute finanzieren, Produkte und Dienstleistungen, die auch die Menschheit braucht. Also nicht jedes Hobby ist auch über eine Dienstleistung oder ein Produkt abbildbar. Und es muss auch gut vorbereitet sein, diesen Schritt zu gehen. Und jetzt konkret die Frage, wie habe ich das gemacht? Ich habe mich lange und intensiv darauf vorbereitet. Alles, was aus dem Mund heraus soll, muss erstmal in den Kopf reingegangen sein. Das heißt, ich habe mich intensiv beschäftigt über die Themen Vertrieb durch meine bisherige Erfahrung im Vertrieb, über das Thema Führung, über meine bisherige Erfahrung in der Unternehmensführung beziehungsweise in der Mitarbeiterführung und dann aber natürlich auch geschaut, okay, was sind Dinge, wo ich heute weiß, dass ich dort einen weißen Fleck habe, dass ich dort Wissen brauche, habe mir das angeeignet über Seminare, über Bücher, über Videos. Es gibt so viel Wissen, ich brauche sozusagen mich ja nur einfach mal aufstellen und mir eine Sache klar werden lassen, dass ich das, was ich heute nicht weiß, mir morgen viel Geld kostet. Und viele gehen zu selbstbewusst an die Sache ran, aber nicht dass die Art von Selbstbewusstsein, die einem hilft im Unternehmertum, sondern die in eine Arroganz umswitchen kann, die mir dann nachher viel Geld kostet. Weil wenn ich glaube, alles zu wissen, dann habe ich vieles nicht verstanden. Also, ich habe mich belesen, Videos angeguckt, Seminare besucht, Weiterbildung gemacht, jetzt kein Studium, das war mir zu weit weg vom Tagesgeschäft, das war auch offen gestanden, für mich in meiner zeitlichen Planung nicht das Richtige. Ich habe mich mit ganz vielen ausgetauscht, die schon da waren, wo ich hin will. Also da auch keine Scheu haben, sondern einfach Menschen fragen. Die Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die sind alle aussagefähig und die sind auch alle aussagefreudig. Und keiner hat die Weisheit mit Löffel gefressen und bei keinem, alle kochen mit Wasser. Ja, nur bei einem oder anderen ist die Platte ein bisschen heißer. Also ich muss nicht jeden Fehler selber machen, aber ich kann auf den Punkt zusammenfassen, alles, was als Unternehmer raus soll, an Ideen, an Gedanken, an Worten, an Führungs-, Vertriebs-, Unternehmerkompetenz, muss irgendwann mal rein in den Kopf gegangen sein. Und da muss sich jemand den richtigen Weg für raussuchen. Ja.
Eine spannende Geschichte. Erzähl uns doch ein bisschen was zu deinem Unternehmen. Da haben wir jetzt noch gar nichts drüber gehört. Was machst du? Wie groß seid ihr? Worauf seid ihr fokussiert?
Wir als Yield Group sind spezialisiert auf Stadtwerke und Energieversorger. Das heißt, kleine, mittlere Stadtwerke wie auch groß überregionale Energiekonzerne. Da setzen wir vertriebliche Lösungen um. Das heißt, es geht um Neukundengewinnung, Bestandskunden erweitern, Upsell, Cross-Sell in den Produktsparten Commodity, also Strom und Gas, im Bereich Energiedienstleistung, im Bereich FTTH bzw. Glasfaser. Und da ist in der Regel ein Stadtwerk, das ein vertriebliches Problem hat. Das heißt, hat zu wenig Kunden, verliert zu viel Kunden, möchte mehr Kunden dazugewinnen, mehr aus den Bestandskunden herausholen. Und dann überlegen wir uns Konzepte und setzen die dann halt auch um. Weil entweder Stadtwerk die eigene Manpower nicht dafür hat oder weil wir dann noch ergänzend unterstützend tätig sind. Über den Bereich Telesales, Door-to-Door, Promotion, Point of Sale. Und das ist sozusagen der größte Bereich, 70-80% etwa. Und kleinerer Bereich, 20-30% ist Beratung, Consulting. Das heißt, wir kümmern uns um, man könnte sagen, die Vertriebsarchitektur in einem Stadtwerk. Wie kommt das Produkt von der Idee zum Kunden?
Ich habe einen Geschäftsführer bei mir im Unternehmen, einer meiner Partner, der kommt auch aus der Energiewirtschaft und der schwärmt immer davon, wie toll das da ist. Wie war das für euch, dass ihr in dieser Branche gelandet seid?
Das hat so ein bisschen historische Gründe. Zum einen, das Unternehmen, das ist gemeinsam gegründet mit meinem Geschäftspartner, dem Philipp Borosch, der ist seit über 18 Jahren in der Energiebranche tätig. Und ich bin selbst 2014 in die Branche reingekommen. Das heißt, es gibt einfach eine historische Verwachsung. Und das war der logische Schritt, dass wir da mit ersten Kunden in diese Unternehmung also reingekommen sind und mit diesen Kunden teilweise auch heute noch arbeiten. Und wir einfach das weitergeführt haben in den Bereich, wo wir uns sowieso auskennen, wo es Kontakte gibt, wo es ein belastbares Netzwerk gibt, wo wir wissen, was sind die Probleme, die es zu lösen gilt. Könnt auch sagen, wo der Stallgeruch einfach am höchsten ist, ne?
Ja, ich finde das sehr, sehr spannend bei euch. Wie war denn so eure Wachstumshistorie? Ihr habt ja mal zusammen angefangen, also erstmal klein, dann seid ihr doch deutlich gewachsen. In welchem Zeitraum war das und wie ist das skaliert bei euch?
Genau, wir haben im ersten Jahr so 800.000 Umsatz gemacht und sind jetzt rausgelaufen bei knapp 10 Millionen. Letztes Jahr, also haben so roundabout unseren Umsatz pro Jahr jetzt verdoppelt. Und haben natürlich halt auch angefangen im tiefsten Corona-Lockdown, dann war Energiekrise, dann war Krieg in Ukraine. Also wir hatten jedes Jahr eine andere unternehmerische Aufgabe zu lösen, was uns aber auch immer auf Trab gehalten hat. Und von daher sind wir, ich glaube, wir beide aufmerksam geworden über den Wachstumschampion und Focus und Statista. Die werten ja jedes Jahr die 500 schnellst wachsenden Unternehmen aus. Sind wir 2025, 26 jeweils ausgezeichnet worden. Und haben da eine ganz tüchtige Wachstumsstory hingelegt und haben das natürlich auch weiter noch vor, weil wir einfach daran glauben, dass der Markt das auch hergibt und dass wir noch ganz am Anfang unserer unternehmerischen Reise stehen.
Wie macht ihr das denn bei der Akquise von Aufträgen und Mitarbeitern? Gerade letzteres ist im Moment eine Riesenherausforderung. Wie bekommt ihr das denn hin, so viele neue Menschen und Aufträge in einem so schnell wachsenden Unternehmen einzugliedern?
Das finde ich spannend, dass du das zusammen nimmst, also die Akquise von Mitarbeitern und Kunden, weil das bei vielen immer noch so getrennt ist, nach dem Motto, sei mal froh, dass du überhaupt bei mir arbeiten darfst oder sei mal froh, dass wir dich überhaupt beliefern. Das ist sicher nicht mehr ein Modell der Zukunft, sondern wir müssen uns mit der gleichen Intensität, wie wir uns neuen Kunden widmen und uns bemühen, dass die bei uns Kunden werden und das auch langfristig mit der gleichen Intensität auch Mitarbeitern bemühen, weil die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir haben nochmal einen riesen Schub gehabt über Corona und die Möglichkeit, dass auch Talents abgeworben werden oder verfügbare Stellen haben, die jetzt gar nicht mehr ortsgebunden sind, dass wir uns einfach schon die Frage stellen, okay, wie können wir auf der einen Seite Wege finden, um potenzielle Mitarbeiter anzusprechen? Wie können wir Wege finden im Rahmen dieses Onboardings oder ich möchte sogar mal sagen, in dieser Bewerbungsphase einen deutlichen Unterschied zu machen zu anderen Arbeitgebern? und im Rahmen des Onboardings und im laufenden Prozess. Also da muss sozusagen überall diese Touchpoints miteinander verknüpft sein, dass es immer ein logischer roter Faden für den Bewerber ist, wo er sagt, alles klar, vielleicht gibt es woanders mehr Geld, vielleicht habe ich woanders sogar mehr Urlaub, vielleicht habe ich woanders eine andere Arbeitsausstattung, aber ich entscheide mich bewusst für diesen einen Arbeitgeber. Und das kann man maximal beeinflussen. Das kann man maximal beeinflussen, nicht nur durch einzelne Abläufe, durch Strukturen und Prozesse, sondern der größte Wettbewerbsvorteil in der Mitarbeiter- und in der Kundenakquise ist, in Klammern leider, immer noch, dass es andere gibt, die es noch viel schlechter machen. Das heißt, wenn wir es ein bisschen besser machen, dann sind wir schon meilenweit vorne ran.
Okay, spannend.
Ich meine, wenn du jetzt mal, du bist in der Steuerberatung tätig, ja, die Steuerberater, die ich so kennengelernt habe, die kümmern sich noch zu wenig um das Thema Branding, Mitarbeitergewinnung, die kümmern sich noch zu wenig, um Kunden auch wirklich glücklich zu machen. Ich glaube, es reicht heute halt nicht mehr nur seinen Job zu erledigen, sondern ich muss schon was anbieten, dass der Kunde den Daniel Kubica Spritze im Arm hat und sagt, wenn ich die rausziehe, geht es mir schlecht, deswegen bleibe ich hier. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, die auch gar nicht viel Geld und Zeit kosten. Ich muss mich nur drum kümmern und muss es als Führungskraft, als Unternehmer auch selber vorantreiben. Für mich, sonst tut das kein anderer. Aber diese Wirkung, die kleinen Schritte, die ich da mache, ist exponentiell viel größer, der Vorsprung, der mir dadurch gewährt wird, als die wenigen oder gar keinen Schritte, die mein Wettbewerber macht.
Ja, zugeben war das für uns auch ein Riesenvorteil. Also wir sind für den Steuerberater wirklich sehr strategisch aufgestellt. Wir sind übrigens etwa ähnlich gewachsen wie ihr, auch von etwa 1 Million auf 10 Millionen hoch. Das war aber zum Teil auch eine Riesenherausforderung, weil wir merken mussten, ja, gut, ein Team mit 10 Leuten muss man halt völlig anders führen, als wenn man auf einmal 100 hat, auch noch an verschiedenen Standorten. Da doch nicht immer alles gut funktioniert. Hattet ihr denn auch mal so, ich sag mal, Zeiten, wo man sagt, boah, jetzt hat man die aber doch schon in eine Krise, jetzt läuft es gerade mal nicht so gut. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, Wachstumsschmerzen, die sind ja permanent. Also das ist, umso stärker das Wachstum, umso größer die Schmerzen. Aber das ist ja gut, weil offenbar passiert ja dann irgendwas im Organismus, dass es dort zu diesen Schmerzen oder diesem Wachstum kommt. Was sicher ein Schmerz war, den wir insofern gelöst haben, war das Thema verschiedene Standorte. Wir haben alles sozusagen in Oldenburg gebündelt, zentralisiert, über Prozesse eingegliedert, weil die unterschiedlichen Dynamiken, die sich pro Standort, und das kann sogar in einer Stadt der zwei verschiedene Standorte sein, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist ein hoher Führungsaufwand. Ich habe viel zu tun mit, es gibt eine es bildet sich eine Kultur in jedem Büro, und das sozusagen einzubetten in die Gesamtkultur, in das Gesamtzielbild der Unternehmensgruppe oder der Unternehmung, das ist gar nicht so leicht. Das haben wir also insofern gelöst, dass wir einen Standort haben. Und na klar, umso mehr Mitarbeiter, umso andere Anforderungen kommen dann da auf einmal. Und da ist man natürlich immer gefragt, die Dinge zu lösen. Bevor wir da ins Einzelne gehen, ganz allgemein, was ich feststelle, was diejenigen gut machen, die in dieser Wachstumsphase nicht unter die Räder kommen, sondern weiter wachsen, ist proaktiv die Probleme anzuerkennen und aber zu lösen, die Sache von der Person zu trennen. Einmal vergossenen Wein einfach nicht hinterher zu trauern, sondern einfach abzuhaken und sagen, okay, das ist vielleicht scheiße gelaufen, das habe ich mir anders vorgestellt, Haken dran, weitermachen. Nicht sozusagen die Wachstumsstory in Frage zu stellen, sondern beim Wachsen einfach in Kauf zu nehmen, ja, okay, es wird Dinge geben, die habe ich mir gewünscht, dass ich sie beeinflussen kann, habe ich vielleicht auch beeinflusst, sind aber trotzdem nicht ins richtige Ergebnis gelaufen. Und nicht sozusagen den Fokus auf diese Probleme zu haben, sondern auf das, was gut funktioniert, und die Mitarbeiter bei dieser Reise auch mitzunehmen. Weil wir als Unternehmer, wir sind getrieben. Wir haben Freude am Entwickeln, am Forschen, am Vorangehen. Wir stehen morgens auf, haben mehr Ideen, als der Tag Minuten und Stunden hat. Aber das sozusagen in der Geschwindigkeit auch den Mitarbeiter, den mitzunehmen, dass er dann nicht, stell dir vor, du sitzt in einem ICE, so, der fährt 300. Nehmen wir mal, vielleicht nicht in Deutschland, da fährt kein IC und der fährt auch kein 300, aber nehmen wir mal in der Schweiz, ja. So, du machst das Fenster runter und hältst den Kopf raus und dann bläst dir der Gegenwind so ins Gesicht, dass der Kopf nach hinten fliegt. Und so ist das ja ungefähr vom Unternehmer zum Mitarbeiter, der nicht abgeholt ist, ne? Der zieht dann den Kopf wieder rein und denkt, ach du liebe Zeit, was war denn hier los? Deswegen saubere Kommunikation, was machen wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir diese Ziele erreichen? Die Menschen müssen mitwachsen, weil die Wachstumsschmerzen, die wir als Unternehmer spüren, die haben ja alle in diesem Organismus. Die haben Finanzierungspartner, die haben Dienstleister, Lieferanten, Mitarbeiter, die hat die Familie, die haben das Umfeld. Also das ist schon ein Blumenstrauß, auf den man da achten darf bei diesem Wachstumskurs, ja.
Zum einen finde ich auch eine super Fehlerkultur, die ihr da habt, dass ihr auch mal Fehler zulasst. Mir ist jetzt so bei den Mitarbeitern auch so gegangen. Ich war immer vorne weg und man denkt, oh, jetzt die kommen ja gar nicht mit, ne? Die sind zu langsam, denkt man vielleicht sogar, also jetzt gar nicht böse gemeint. Und in Wahrheit ist man einfach als Chef zu schnell für die Mitarbeiter. Die wollen halt ihr Tagesgeschäft machen, die wollen es auch gut machen, aber die sind halt vielleicht nicht daran interessiert, nochmal 1 Million Umsatz drauf zu packen.
Ja, was ich spannend finde, ist, du sagst, diese Fehlerkultur, dass man Fehler zulässt. Fehler passieren sowieso. Also, ob ich sie zulasse oder nicht, Fehler werden gemacht. Die werden immer gemacht. Das ist unvermeidbar, dass es Fehler gibt. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Will ich mich selber geißeln oder jemand anderen oder alle zusammen, weil es Fehler gibt? Viele trauern einem gemachten Fehler mehr hinterher als einem zu feiernden Erfolg, die ja in Summe viel mehr sind als die einzelnen Fehler. Und ich habe die Erfahrung gemacht, einfach mal rauszoomen. Also dieser Fehler, der gemacht wird, der mich vielleicht ärgert, eine E-Mail, die nicht rausgegangen ist, ein Kunden, den ich verloren habe, aus manchmal auch so einer Dummheit, ja, oder ich will mal sagen, aus einer Dümmlichkeit heraus, wo man sagt, Mensch, das hätte man vermeiden können, da ärgere ich mich über mich selber oder über andere, das einfach mal rauszuzoomen und im Gesamtkontext zu sehen, sagen, okay, ist es das jetzt den Ärger wirklich wert? Ja, ist es das jetzt wirklich wert, dass ich das jetzt irgendwie mit nach Hause nehme und zerstört das meine Unternehmensstrategie? Nein. Es gibt auch, man sagt ja immer, ein Fehler ist ja wirklich erst ein Fehler, wenn man ihn zweimal macht. Es wird auch Fehler geben, wo man den gleichen fünfmal macht, aber von 5 verschiedenen Personen. Ist trotzdem ärgerlich, ja. Deswegen gehört für mich auch mit am wichtigsten als Rüstzeug für jeden Unternehmer dazu das Thema Resilienz. Also ich muss einfach aushalten und wissen, dass es nicht immer so läuft, wie ich mir das vorstelle.
Wie habt ihr denn euer Unternehmen organisiert? Ich meine, mit dem Wachstum, man startet ja mal irgendwann, vielleicht als Einzelunternehmer, vielleicht auch als GmbH, und da merkt man irgendwann, die Rechtsform passt nicht mehr so ganz. Wie war das bei euch?
Wir haben gleich insofern gestartet, ich hatte meine eigene GmbH, wo ich selber 100% Gesellschafter gewesen bin, und mein Geschäftspartner, der Philipp, hatte zu dem Zeitpunkt seine eigene GmbH, wo er zu 100% Gesellschafter gewesen ist. Dann haben wir uns gegenseitig beauftragt und haben gesagt, na gut, okay, wir nähern uns mal an, wobei wir da im Endeffekt alles schon gemeinsam abgewickelt haben. Dann hatten wir im Folgejahr also eine gemeinsame Unternehmung gegründet, wo wir jeweils zu 50% beteiligt waren über die Gesellschaften. Dann haben wir aber gesagt, nach einem weiteren Jahr, das ist uns zu kompliziert, weil letzten Endes ist das für Auftraggeber, Finanzierungspartner immer so aufwendig, dass man 3 Gesellschaften hat, die zu pflegen sind, die Kosten verursachen, die aber selber dann operativ auch nicht tätig sind, so wirklich. Dass wir gesagt haben, okay, wir verschmelzen das alles zur Seals Group. Deswegen früher hieß das mal Seals Media, Seals Promotion und Seals Group. Es gab dann noch einen Ableger, der hieß Seals Office. Das war im Rahmen der Energiekrise, hatten wir Office-Tätigkeiten mal ausgegründet. Seals übrigens steht für, ist ein Akronym, vielleicht nochmal als Hinweis, weil manche sich das fragen, steht für Sales, Education, Leadership und Service. Also das, was wir letzten Endes machen und anbieten. Und so hatten wir dann 2023 eine Gesellschaft, die Seals Group GmbH, wo jeweils der Philipp und der Aaron als Gesellschafter 50% und beide Geschäftsführer tätig sind. Dann im Folgejahr wiederum hatten wir dann noch jeweils jeder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet. Die sozusagen Personen dahinter, Aaron und Philipp, eine Gesellschaft jeweils 100%, die wiederum dann die Anteile zu 50% in der Unternehmung hält. Weil im Folgejahr, wir befinden uns jetzt also in 2025, haben wir einen Anteil unserer Unternehmung verkauft an 2 Investoren. Sind damit noch am Zuwachs also bekommen in der Gesellschafterfamilie. Sind gleichwohl immer noch die einzigen Geschäftsführer, aber durch neue Gesellschafter gewachsen.
Das ist manchmal auch sinnvoll, welche aufzunehmen. Als Wachstumsunternehmen braucht man in der Regel ja auch Geld, also recht viel Kapital. Wie hast du denn die Banken wahrgenommen? Also ich brauche für mein Geschäftsmodell auch Geld. Wir kaufen andere Steuerkanzleien und wir brauchen viel Geld, also gar nicht mal so wenig. Ja. Und man kommt natürlich immer schnell bei den Banken in den Punkt Kapitaldienst, Eigenkapital, Risikoverteilung.
Ja, wir hatten die besondere Herausforderung, dass unser Wissen, unser Kapital, unsere Produkte geistiges Eigentum sind. Wir haben keine Maschinen, wir haben keine außer den paar Schreibtischen und Büroausstattung gibt es hier sozusagen nichts, was als Sicherheit hinterlegt werden kann. Deswegen, was hat uns geholfen? Uns hat geholfen, extrem gute, saubere, professionelle Vorbereitung. In die Termine gehen und nicht bei einem Termin erwarten, dass da sofort irgendwie jetzt der Scheck rübergeschoben wird, sondern extrem gut vorbereitet, dass sofort klar ist, dem Ansprechpartner bei der Bank, den ich habe, als auch bei der Nachfolge klar ist, was das Geschäftsmodell, wie verdient das Geschäftsmodell Geld, was für Risiken habe ich, was für Wachstumschancen habe ich, wer sind die Gründer, in wen investiert hier die Bank da rein und das halt mit einem wirklich sauberen Zahlengerüst einfach nochmal auch extern geprüft, weil wenn ich mir die Arbeit mache, dann nehme ich die Arbeit weg, die sich mein Bankberater machen muss, der mir ja gerne das Geld zur Verfügung stellen will, aber er muss halt die Rahmenbedingungen auch erfüllen, die die da in der Nachfolge sozusagen gestellt wird. Und dann ist es das Erste. Und das Zweite ist saubere, ganz intensive Kommunikation. Was Banken hassen, ist, über etwas informiert zu werden, was schon in der Vergangenheit passiert ist. Also proaktiv sagen, es wird eng, es wird nicht eng, ich brauche dies, ich brauche das, wir stehen hier, wir stehen dort. Auch die mitnehmen in die unternehmerischen Veränderungen und Wachstumsprozesse. Also das darf so nicht hinten runterfallen, sondern muss ich ganz proaktiv als Geschäftsführer immer auf dem Schirm haben, dass meine wichtigsten Mitarbeiter, wenn man so sagen darf, auch meine Finanzierungspartner, die Bank ist, die immer mit am Tisch sitzt. Und wenn ich die als Letzte informiere oder gar nicht, dann habe ich die Hälfte schon verloren. Andersrum, ich kann die Hälfte dazu zu gewinnen, wenn ich einfach proaktiv kommuniziere. Und ich habe noch nicht erlebt, dass auch bei schlechten Nachrichten mir da jemand durchs Telefon springt, sondern immer aktiv sein, niemals Kopf in den Sand stecken, sondern einfach sagen, wie die Sache ist, nichts beschönigen. Niemand will nachher etwas rausfinden, was ganz anders ist, als erzählt worden ist, weil dann hat man noch die Hebel, die Schalthebel in der Hand und kann die nachjustieren. Wenn ich etwas sage, um etwas zu beschönigen und es tritt dann nachher nicht ein, das ist die schlechte Situation für alle, weil ich muss ja immer dran denken, mein Ansprechpartner auf Seiten der Bank, der muss ja sich auch immer intern rechtfertigen, ja, und der will auch nicht irgendwie seine Hände ins Feuer legen für etwas, was er nachher dann nicht kontrollieren kann.
Jetzt ist dein Tag als Unternehmer ja schon sehr ausgefüllt. Ich habe allerdings von dir erfahren, dass du auch noch ein Ehrenamt als Wirtschaftssenator ausübst. Wie machst du das alles?
Ja, das kam so ein bisschen zufällig, weil ich bin ja jetzt nicht auf die Welt gekommen und wurde dann mit dem Prägestempel Unternehmer in die Nachfolge geschickt, sondern das hat sich ja einfach ergeben durch verschiedene Entwicklungen und habe natürlich auch festgestellt, vieles ist viel leichter in Deutschland, als so behauptet wird. Aber vieles ist natürlich auch unnötig kompliziert. Und ich werbe für mehr Durchlässigkeit von Menschen, die sich als Unternehmer betätigen wollen. In allerlei Couleur, in allerlei Ausprägung, von dem, der nebenbei ein Startup gründen will, zu dem, der sagt, ich mache vielleicht ein Management-Buyout oder ich mache eine Unternehmensnachfolge vom Handwerk, von dem, der sagt, ich will vielleicht den Betrieb von den Eltern übernehmen, von dem, der sagt, ich habe eine ganz andere Idee. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, sich selber zu verwirklichen als Unternehmer. Da braucht es aber auf der einen Seite noch mehr Transparenz und Durchlässigkeit. Es sind noch zu viele Unternehmer, die aus einem gewissen Milieu kommen, was zu undurchlässig ist, meiner Meinung nach. Es braucht aber auch mehr Transparenz in der Gesellschaft. Das ist in Deutschland eine Besonderheit. Ich war im September 3 Wochen in den USA. Wenn du da eine dicke Karre fährst, dann fragen die dich, wie hast du das gemacht? Ja, wenn du hier ein dickes Auto fährst, sagst du, ja, guck mal den Angeber an. Ja, so, das ist der Ausbeuter, der Unternehmer, der hier die Leute drückt. Und ich finde, da sollte man sich auch engagieren und ich bin als Mitglied, normales Mitglied bei dem BVMED, beim Bundesverband Mittelstand in Deutschland tätig gewesen und hat sich da eingebracht und so hat sich dann eine Rolle ergeben, die sich da nennt Wirtschaftssenator. Meine Aufgabe letztendlich, wie gesagt, in einem Ehrenamt ist es, die haben über 20 Geschäftsstellen in Deutschland, die Anliegen der Unternehmer, die dort besprochen werden, einmal zu sammeln und zu gucken, wie kann man auf der einen Seite das Leben der Unternehmer leichter machen, Mehrwerte schaffen, sich miteinander verknüpfen, aber halt auch anderen Menschen, die noch nicht in dieser Bubble sind, helfen zu sagen, okay, wie wird man denn überhaupt Unternehmer? Muss man da die Church of Business besuchen oder wie funktioniert das? Ja. Genau.
Aaron, ich möchte dich vielmals danken für deinen Einsatz, den du hast für andere Unternehmer und auch, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Kontax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.